Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext besteht heute nur aus drei kurzen Worten, kurzer Halbvers aus dem Alten Testament. Wir wollen hören auf Nehemia 8, Vers 10. Dort heißt es: Seid nicht bekümmert. Seid nicht bekümmert. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, du schenkst uns diese Aufforderung, diesen Befehl in unser Leben hinein, wie wir jetzt hier in deiner Kirche und vor den Geräten sitzen, Herr. Wir wollen jetzt die Predigt hören über dieses Wort. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du selber uns das Verständnis dieser Worte öffnest, Herr, in dieser Predigt. Dieses Wunder wird nur dann geschehen und gelingen, wenn du selber mit deinem Heiligen Geist diese Predigt segnest. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, seid nicht bekümmert, so sagt es uns der lebendige Gott, nicht nur hier im Buch Nehemia, sondern immer und immer und immer wieder. Wenn das stimmt, was die Bibel sagt, dass es einen Gott gibt, der über allem thront, der mit seinem gewaltigen Schöpferwort die Möglichkeit hatte, unendliche Galaxien mit einem Mal zu schaffen, die Sterne, die Sonne, der uns das Leben gegeben hat, der all das Leben erhält in all seiner Weisheit und Kraft. Und wenn das stimmt, dass dieser Gott uns in Liebe zugetan ist, dann brauchen wir uns um nichts mehr Sorgen zu machen. Dann brauchen wir keinen Kummer zu haben. Wenn das stimmt, und das stimmt. Und jetzt könnte ich viel davon erzählen, dass du dich nicht zu sorgen brauchst um das, was in deinem Privaten ist, in deiner Familie, in deiner Ehe. Dass du dich nicht zu sorgen brauchst um dein Geld, um deine Zukunft, wie sie sich finanziell ausgestaltet. Dass du dich nicht sorgen musst um deine Krankheit. Ich könnte vieles davon erzählen. Die Bibel tut das. Wir haben das zum Teil auch schon gehört, eben in den Lesungen. Ich möchte in dieser Predigt auf etwas ganz Besonderes Wert legen und einen besonderen Schwerpunkt setzen, wo wir uns unbekümmert immer wieder nach vorne bewegen sollen, nämlich im Dienst für den Herrn. Denn das ist etwas, was die Kinder Gottes, was die Nachfolger Jesu Christi immer wieder bekümmert, dass sie hingehen und überlegen, oh, wie wird es denn werden, wenn ich hier ganz klar bezeuge, wenn ich hier jetzt ganz klar fürs Evangelium eintrete, wenn ich da tatsächlich mal eine ganz große Spende fürs Reich Gottes tue, wie wird es denn werden? All diese Gedanken, die sind den Männern und Frauen der Bibel nicht fremd. Und der Mann, der dieses Wort gesagt hat, Nehemia 8, Vers 10, nämlich Nehemia selber, der kannte all diese Kümmernisse. In seinem Leben war es so wie bei uns, dass er immer wieder wählen musste. Den Verheißungen Gottes oder ob er sich ködern ließ vom Widersacher. Der Teufel kommt ja und hält uns wie mit so einer Angel immer wieder den Köder hin. Wir sind immer wieder geneigt, da reinzubeißen. Und der Nehemia ist so ein Beispiel dafür, wie man nicht in den Köder reinbeißt, in den Köder der Sorgen, des Kümmerns und des Angsthabens, sondern wie man ein Leben fröhlich und frei im Dienst für den Herrn führt. Und so habe ich auch diese Predigt überschrieben, Nehemia, unbekümmert für den Herrn. Und wir wollen an ihm lernen, wie man wirklich unbekümmert Dienst tun kann und darf in dieser Welt, in der uns, und das verschweigt er nicht, das werden wir gleich sehen, der Teufel immer wieder Kümmernisse und Sorgen anbietet und wir reinbeißen sollen. Ich habe 4 Punkte mitgebracht. Wir wollen das ganze Leben von Nehemia, fast das ganze Buch, einmal betrachten. Deshalb haben Sie heute auch so einen langen Predigtzettel, da gilt es heute einiges mitzulesen, einfach anschauen. 4 Punkte. Erstens, unbekümmert für die Sache des Herrn einsetzen. Zweitens, unbekümmert die Sache des Herrn verteidigen. Drittens, unbekümmert in die Sache des Herrn investieren. Und viertens, unbekümmert den Sabbat des Herrn halten. Das Erste, unbekümmert für die Sache des Herrn einsetzen. Ich lese aus dem 2. Kapitel 5 Verse vor. Da sehen wir, dass da Kümmernisse sind. Also der weiß, was Kummer und Sorgen ist, der kennt auch unsere Situationen, denn dieser Nehemia ist Mundschenk beim König, beim Perserkönig gewesen, der Artahasasta, der war der Perserkönig, das war damals der mächtigste Mann der Welt, und Mundschenk, das müssen wir wissen, das war damals nicht irgendwie so, ja, so ein besserer Hilfskoch, der eben die Sachen abschmecken musste, sondern das war eins der höchsten Ämter. Das wurde früher nur Adligen gegeben, auch der deutsche Kaiser, da war beispielsweise der böhmische König Mundschenk halt, das ist ein ganz, ganz hohes Amt. Und der Nehemia vollzieht dieses hohe Amt. Und wir lesen jetzt, wie er sich in diesem Amt einsetzt für die Sache des Herrn. Im Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Ahasasta, als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und gab ihn dem König, und ich stand traurig vor ihm. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht krank? Das ist es nicht, sondern sicher bedrückt dich etwas. Ich aber fürchtete mich sehr und sprach zum König: Der König lebe ewig. Sollte ich nicht traurig dreinsehen? Die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst, und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Da sprach der König zu mir: Was begehrst du denn? Da betete ich zum Gott des Himmels und sprach zum König: Gefällt es dem König und hat dein Knecht Gnade gefunden vor dir, so wollest du mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Wir befinden uns etwa so im Jahr 540. Jerusalem ist noch zerstört. Der Perserkönig hat ein Edikt erlassen, halt, dass einige Leute zurückkehren können, eben von den deportierten Juden. Aber die Stadt ist noch nicht wieder aufgebaut. Das weiß Nehemia. Und das ist ihm ein Herzensanliegen. Und er weiß, die Stadt Gottes, Jerusalem, dieser besondere Platz, muss wieder aufgebaut werden. Und jetzt steht er in der Zwickmühle. Er merkt, das ist meine Sache, da muss ich mich für einsetzen. Aber der, bei dem er sich einsetzen muss, ist der mächtigste Mann dieser Welt. Und wie jeder Despot, wie jeder mächtigste Mann dieser Welt, kann er das eine oder das andere tun. Die Bitte, die dann Nehemia vorträgt, die hätte ihn den Kopf kosten können. Der König hätte einfach sagen können: Was du da willst, das ist Aufruhr. Du willst wieder da so ein Widerstandsnest aufbauen. Dafür schmeiße ich dich vor die Löwen. Das wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. Und damit rechnet Nehemia auch. Die Bibel verschweigt das nicht. Da heißt es hier: Nehemia fürchtete sich sehr. Und trotzdem setzt er sich für die Sache Gottes ein. Er steht vor dem mächtigsten Mann der Welt, dem Perserkönig, aber, und das merken wir, während er mit ihm spricht, verortet er sich bei einem, der noch viel, 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 viel mehr Macht hat, nämlich bei Gott. Noch während er spricht, so heißt es das, nicht? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König. Und das ist die Sache, vor der stehen wir immer wieder, wenn wir uns einzusetzen haben für Jesus Christus. Und dann Angst haben vor Menschen, vor unserem Arbeitgeber, vor irgendwelchen Leuten in unserer Familie, in der Schule, an der Universität, wo auch immer Leute vielleicht über uns Macht haben, so wie eben hier der Perserkönig über den Nehemia. Da muss uns immer wieder klar sein, über dem steht noch ein viel, viel größerer. Wenn wir nur auf Menschen schauen, dann gelingt es immer wieder dem Widersacher, uns zu ködern. Und dann kriegen wir all die Kümmernisse und dann wird unsere Nachfolge ganz schnell kümmerlich, weil wir uns nämlich all die Sorgen machen. Oh, was wird er wohl denken? Werde ich jetzt berufliche Nachteile haben? Kriege ich einen auf den Deckel? Und schon ist die Luft aus der Nachfolge raus. Wie gesagt, wenn ich anfange, da bekümmert zu sein, wird die Nachfolge ganz kümmerlich. Deshalb immer, immer den Blick ausrichten auf den, der die Macht wirklich hat. Der Perserkönig ist längst schon tot, verfault und vergammelt in seinem Grab. Und unser Heiland Jesus Christus lebt immer noch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dass der Perserkönig lebte, verdankt er auch nur einem einzigen, dem lebendigen Gott. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man das weiß, dann kann man auch unbekümmert sich einsetzen, was letztlich Nehemia auch getan hat. Deshalb am Ende seines Lebens, als er dieses Wort sagt, seid nicht bekümmert, da hat er das reflektiert. Er kennt die Situation, in die wir auch immer wieder hineingestellt werden. Überlegen müssen, jetzt wirklich klare Sache mit Jesus machen, voller Einsatz, oder doch lieber die Rückwärtsgänge einlegen. Und Nehemia macht uns Mut. Seid nicht bekümmert. Volles Fund, Einsatz für Jesus Christus. Das ist nicht das Problem für den lebendigen Gott, dass er nicht mit irgendwelchen Menschen in dieser Welt fertig würde. Jesus sagt einmal: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können und danach nichts mehr tun können. Sondern er sagt: Ich will euch sagen, vor dem ihr euch zu fürchten habt. Vor dem, wenn der Leib gestorben ist, die Macht hat, auch in die Hölle zu werfen. Das ist ein Problem, das viele Christen haben. Die haben zu viel Menschenfurcht, zu wenig Gottesfurcht. Und deshalb bekümmert sie auch all das, was in dieser Welt vermeintliche Spielregeln sind. Aber das wollen wir lernen an dem Nehemia als erstes heute. Wenn uns die Möglichkeit gegeben ist, fürs Reich Gottes einzusetzen, wollen wir nicht gucken auf diejenigen, die uns irgendwas tun können. Ja, das können Menschen tun, gar keine Frage, bis hin, dass sie uns töten können halt, nicht? Trotzdem, über ihnen steht der lebendige Gott, deshalb unbekümmert einsetzen. Einer, der das auch kannte, Martin Luther, 1521, Reichstag zu Worms. Da stehen sie alle gegen ihn. Die ganzen Theologen, die Kardinäle, die Bischöfe, selbst der Papst. Die ganzen weltlichen Potentaten, bis auf einige wenige, die Fürsten, selbst der Kaiser. Jetzt muss er überlegen, er weiß genau, wenn ich bei dem bleibe, beim Reich Gottes, beim Evangelium, bin ich ein toter Mann, alle ihre Bekundungen des freien Geleits hin oder her. Und dann widerruft er nicht. Und als er schließlich rauskommt aus dieser Verhandlung in Worms, da schreit er fröhlich, ich bin hindurch. Nicht ganz unbekümmert ist er dann, weil er nämlich gemerkt hat, es gibt noch einen größeren, bei dem er gehalten ist. Und er darf jetzt in der Ewigkeit sehen, was dieser unbekümmerte Einsatz von ihm auf dem Reichstag zu Worms gebracht hätte. Wie wäre die deutsche Geschichte, wie wäre die Reformationsgeschichte abgelaufen, wenn dieser Mann sich nicht eingesetzt hätte für das Reich Gottes? Und würde man Luther fragen, wir könnten ihn jetzt aus der Ewigkeit hier hin und würde sagen, sehr geehrter Herr Luther, wie ist es denn? Muss man sich wirklich Sorgen machen, wenn man gegenüber den Potentaten dieser Welt steht? Da würde er ganz genauso sagen, wie eben die mir, seid nicht bekümmert, was euch Menschen tun wollen. Bleibt immer bei der Sache Gottes, setzt euch immer wieder unbekümmert für sein Reich ein. Das ist das Erste, unbekümmert für die Sache des Herrn einsetzen. Das Zweite, unbekümmert die Sache des Herrn verteidigen. Wenn man dann erstmal Stellung bezogen hat, wenn man sich erstmal eingesetzt hat fürs Reich Gottes, wenn die wissen, dass man Christ ist, dass man für Jesus Christus, fürs Evangelium in dieser Welt streitet, dann muss man damit rechnen, dass man brutalst angegriffen wird. Davon spricht auch das Nehemia-Buch. Wir lesen in Nehemia 4. Als aber Sanballat und Tobia und die Araber und die Ammoniter und Aschoditer hörten, dass die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig und verschworen, sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Und das Volk von Juda sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiterarbeiten. Unsere Widersacher aber dachten, sie sollen es nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Werk ein Ende machen. Also Nehemia geht dann schließlich vom Hof des Perserkönigs nach Jerusalem. Er hat alle Rechte, wird zum Statthalter eingesetzt vom Perserkönig und er darf die Stadtmauer wieder aufbauen. Man muss dazu wissen, eine Stadt ohne Stadtmauer in der damaligen Zeit, das ist etwa so wie ein Flughafen ohne eine Landebahn, das ist wie ein Fußballfeld ohne Tore, das funktionierte damals nicht. Eine Stadt ohne Stadtmauern war schutzlos den Angriffen des Feindes ausgeliefert. Jetzt fängt er an, die Stadtmauern wieder aufzubauen, baut an der Stadt Gottes, und das ist so ein Bild für den Bau am Reich Gottes, baut dort und sofort kommen die Feinde. Das ist eine geistliche Wahrheit. Wenn ihr anfangt, im Reich Gottes mitzutun, mitzuhelfen, wie es im Petrusbrief heißt, Steine aufs Baugerüst zu tragen, also zu bauen im Reich Gottes, kommen sofort die Angriffe, sofort, das geht nicht anders. Klare Nachfolge muss immer wieder angegriffen werden, ohne das geht es nicht. Die Angriffe können ganz unterschiedlicher Art sein, wie Menschen kommen. Das muss immer nicht so brutal sein wie hier, dass der Sanballat, das war der Statthalter der Provinz Samaria, also der Nachbarprovinz, so ist, dass sie tatsächlich planen, die umzubringen, die zu töten. Das kann dann manchmal auch mit Mobbing, mit dummen Sprüchen sein, mit Ausgrenzung halt. Das ist ganz unterschiedlich, wie Verfolgung kommt. Aber eins ist klar, wenn wir im Reich Gottes dienen, wenn wir uns einsetzen, dann werden wir angegriffen. Dann müssen wir eins machen, wir müssen uns verteidigen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wir müssen uns verteidigen. Nicht mit den Kalaschnikows und M16, wie das andere Religionen tun. Wir verteidigen uns mit dem lebendigen Gott. Auch hier, da gehen die hin und beten zum lebendigen Gott. Und zur Verteidigung stellen sie dann ihre Wächter auf. Wir verteidigen uns mit Jesus Christus. Er ist unser Wächter, er ist unser Hüter. Und wir werden immer wieder die Notwendigkeit der Verteidigung haben. Wir werden immer wieder angegriffen, wenn wir uns einsetzen fürs Reich Gottes. Wir werden angegriffen von der Politik, davon spricht die Bibel. Jesus ist angegriffen worden, schon zu Beginn seines Lebens, von Herodes, der versuchte, ihn umzubringen. Die Christen sind verfolgt worden von Nero, dem Kaiser. Die Christen sind verfolgt worden von Hitler, von Stalin. Die Politik verfolgt immer Gemeinde Jesu. Auch heute verfolgt die Politik Gemeinde Jesu. Wir leben in einem vermeintlich christlichen Land, aber ganz viele Dinge, die in unserem Vaterland passieren, sind nicht christlich. Politik sagt, Ehe für alle, das sei in Ordnung, wenn Schwule heiraten und sei gleichbedeutend, eben wenn Mann und Frau zusammenkommen. Schriftwidrig, eine christliche vermeintliche Partei tut solches. Da müssen wir uns verteidigen, da müssen wir sagen, das stimmt nicht. Nochmal, nicht in irgendeiner Aggressivität, nicht mit irgendwelchen Gewalttaten, aber mit dem Wort Gottes dagegenhalten. Auch wenn nicht nur die Politiker, sondern auch die Theologen kommen. Das ist ja das Schlimme. Also nicht nur von außen, die Feinde sind häufig nicht schlimm. Das Schlimmste an Feinden sind immer die Supertheologen. Die Supertheologen sind ganz häufig in der Kirchengeschichte die schlimmsten und ärgsten Feinde der Sache Jesu Christi gewesen. Wer ist es, der Jesus Christus zum Tode verurteilt? Es ist der Hohepriester, er zerreißt seine Kleidung und sagt, er ist des Todes. Der treibt den Pontius Pilatus. Wer ist es gewesen, den Martin Luther für den Antichristen hält? Das ist der Papst Leo X. gewesen. Der war sein ärgster Feind, dass er eben sagt, das ist das Tier, das ist der Antichrist. Der höchste protestantische Würdenträger, den wir jemals hatten, Reichsbischof Ludwig Müller, von 1934 bis 1945 war Reichsbischof über alle Landeskirchen. Der hatte viel, viel mehr Macht als jeder EKD-Ratsvorsitzende, der gekommen ist, halt nicht. Die sind ja total entmachtet, die können in Wirklichkeit nichts tun. Aber das war ein Christenhasser. Er trug auf seinem Talar einen Orden, den er im Ersten Weltkrieg bekommen hatte. Da stand drauf, Tod allen Christenhunden. Und das war der oberste protestantische deutsche Geistliche, den wir jemals hatten. Und auch heute, ich sage das ganz deutlich, die schlimmsten Feinde, die wir fürs Evangelium haben, sind unsere Bischöfe, die da hinlaufen, Kreuze ablegen, anderen Göttern huldigen. Dann sagen ja die Gläubigen, ja, von einem Politiker erwarte ich ja keine theologische Führung, aber von unseren Bischöfen. Und auf einmal erzählen die ja, es ist genauso richtig, zu Jesus Christus wie zu beten, wie zu irgendeinem anderen Gott. Und es sind mittlerweile auch die Bischöfe, die erzählen, ja, Homosexualität ist keine Sünde. Abtreibung, ja, da müssen wir letztlich auch dafür sein, halt nicht. Wir tragen das alle mit. Das ist Unrecht und wir müssen die Sache Jesu Christi verteidigen. Und wenn man das tut, dann wird man angegriffen, das ist einfach so. Aber da wollen wir uns nicht zurücknehmen lassen, weil wir verteidigen ja uns nicht selber. Wir stehen nicht in irgendeinem Scharmützel wie bei einem Boxkampf, Mann gegen Mann, sondern wir stehen ein für die Sache des Lebendigen, des Ewigen. Und da möchte ich euch Mut zu machen, wie eben hier der Nehemia, der auch gesagt hat, ich setze mich ein und ich verteidige auch das, was ich hier zu tun habe. Da bleibe ich dran. Man nennt das in der Theologie übrigens die Apologetik, das ist ein eigenes Fach, die Verteidigung. Auch das ist ein gutes protestantisches Erbe. Als die Katholiken anfingen, die Protestanten zu beschimpfen, 1530 am Reichstag in Augsburg, da ist Melanchthon hingegangen mit Luther zusammen, da haben sie die Confessio Augustana, ein Bekenntnis zur Verteidigung geschrieben. Und dann ist das wieder lächerlich gemacht worden halt von den Katholiken. Und dann schreiben sie die sogenannte Apologetik, die Apologie der Confessio halt. Das sind die Bekenntnisschriften, das ist unser Erbe als Protestanten, immer wieder verteidigen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und in einer Gesellschaft, wo der Wertewandel eine solche Erosion erfahren hat, wie bei uns, was ich habe das eben angesprochen halt, ob das Sonntagsruhe ist, ob das Familienbild ist, ob das die Verehrung fremder Götter ist, sind wir gefordert, Dinge zu verteidigen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir müssen die Sache Jesu Christi verteidigen. Wir sind für die Zeit in diese Welt jetzt gesandt, mit all den Irrnissen, mit all den Wirrnissen, auch mit all dem Guten, was wir momentan haben. Aber es ist an uns jetzt, in diesem Jahr 2018, die Fackel des Evangeliums zu tragen. Ich als Pastor, aber ihr auch als Christen, die wir alle miteinander, Priestertum aller Gläubigen leben, sind gerufen, die Sache Jesu Christi zu verteidigen. Und dazu möchte ich euch aufrufen, unbekümmert nach vorne zu gehen, wo immer ihr gefordert seid, in eurer Familie, an eurem Arbeitsplatz, in eurer Nachbarschaft, wo immer es darum geht, wo die Wahrheit des Evangeliums klein und kaputt geredet wird, wo Leute kämpfen gegen die Sache Jesu Christi, zwar nicht mit Waffen, aber mit Worten und mit Lehren. Und das ist häufig das Vorspiel halt, das gesagt wird, erst wird nur eine andere Theologie hingesetzt und irgendwann wird militärisch und brutal dagegen vorgegangen. Setzt euch ein, haltet nicht den Mund, wenn gegen das Evangelium geredet wird, sondern verteidigt es zur Ehre Jesu Christi. 1. Petrus 3 heißt es, seid allzeit bereit zur Rede und Antwort vor jedermann über die Hoffnung, die in euch ist. Und die Bibel verheißt uns, wenn wir das tun, wenn wir uns einsetzen für die Sache Jesu Christi, müssen wir uns keine Gedanken darüber machen, was unsere Worte sein werden. Der Heilige Geist wird uns geben, was wir zu sagen haben. Aber wir müssen bereit sein, das unbekümmert zu tun und uns nicht von den Sorgen und den Kümmernissen und Ängsten, mit denen der Widersacher uns packen will, zum Schweigen bringen zu lassen. Weil wir ja befürchten, wenn wir dies und das tun, dann gibt es ja Schwierigkeiten. Nein, seid unbekümmert und verteidigt die Sache des Herrn. Das ist das Zweite, was wir an Nehemia lernen, das unbekümmerte Verteidigung der Sache des Herrn. Ein Drittes dürfen wir von ihm lernen, unbekümmert in die Sache des Herrn zu investieren. Also der setzt sich nicht nur ein, dass er so seinen Einfluss als hoher Politiker da geltend macht, er verteidigt nicht nur die Sache des Herrn, nein, er investiert auch ganz brutal sein Geld. Davon spricht die Bibel, Nehemia 5, Vers 14. Und von der Zeit an, als mir befohlen wurde, ihr Statthalter zu sein im Lande Juda, nämlich vom 20. Jahr an bis in das 32. Jahr des Königs Ahasasta, das sind 12 Jahre, verzichtete ich für mich und meine Brüder auf meine Einkünfte als Statthalter. Der hatte damals als Spitzenbeamter im Persischen Reich ein super Gehalt bekommen. Wir wissen, was sein Vorgänger bekommen hat. Der bekam als Statthalter 40 Silberstücke täglich, dazu jeden Tag einen Stier, Schafe, Geflügel und so Wein, so viel er brauchte. Das war seine Versorgung, die er täglich bekommen hatte. Ein super Gehalt. Aber dieses Gehalt belastete natürlich die Menschen in Jerusalem, die gerade wieder neu angekommen waren, die Rückkehrer aus dem Exil. Die hatten ja eh nicht viel. Die mussten neu anfangen. Und was macht er da? Er verzichtet eben auf diese Dinge. Er sagt, ich mache es nicht. Und zwar nicht für einen Tag, ein Jahr, sondern für 12 Jahre lang. Und das ist ganz toll. Einige Verse später sagt er dann auch im Gebet, gedenke Gott zu meinem Besten alles, was ich für dieses Volk getan habe. Er hätte natürlich durchrechnen können, 12 Jahre, was kriege ich denn jetzt in der nächsten Zeit, was ist da alles? Dann hätte er sich ausmalen können, welchen Palast er sich bauen kann, wie er seine Frau versorgt, die Kinder und Enkelkinder, all die Dinge, was er für ein sorgenfreies Leben führen könnte. Und da war sicherlich bei ihm auch der Gedanke, naja, wenn ich auf alles verzichte, was bleibt denn dann übrig? Muss ja nur im Perserreich ein anderer König kommen, dann bin ich hier arbeitslos, was passiert denn dann mit mir? Aber das tut er nicht. Er investiert unbekümmert. Und das ist etwas, was wir wissen aus der Bibel. Wenn wir in Gott investieren, in sein Reich, so lässt er dieses nicht unbelohnt sein. Petrus kommt einmal zu Jesus und fragt ihn, was kriegt man eigentlich dafür? Für alles das, was wir gemacht haben. Häuser verlassen, unsere Firma aufgegeben halt, Eltern und Kinder zurückgelassen halt. Nicht? Was kriegen wir denn dafür? Und dann sagt Jesus, Matthäus 19, könnt ihr das nachlesen, ihr kriegt das ewige Leben. Ihr werdet mitrichten und alles, was ihr investiert, bekommt ihr hundertfach zurück. Hundertfache Vergeltung, ich habe schon mal erklärt, das ist nicht 100%, sondern hundertfach meint, 100% sind ja, bei 100 Euro wären es 200 Euro, hundertfach ist das hundertfache, also 100 mal 100, wenn Sie 100 Euro investieren würden, 10.000 Euro bekämen Sie zurück. Und das sagt Jesus Christus. Jetzt weiß ich, dass einige von uns, wenn es ans Spenden geht, und zwar nicht nur das Spenden von Geld, sondern auch das Spenden von Zeit, von Liebe, die Handbremse ganz schön fest angezogen haben, weil sie Angst haben, sie könnten es eines Tages bereuen, dass sie etwas investiert haben. Ich garantiere euch, ihr werdet eines Tages bereuen, dass ihr nicht investiert habt. Ihr werdet bereuen, dass ihr Angst hattet. Wenn das stimmt, was in der Bibel steht, dass der Herr alles nicht nur 100%, sondern hundertfach zurückzahlt, ist das das beste Investment, was ihr machen könnt. Wo ihr wirklich unbekümmert reinhauen könnt, weil da kommt nicht irgendeine verlogene deutsche Bank oder irgendeine andere verlogene Bank, die euch irgendwas garantiert, was ihr letztlich nicht halten könnt, sondern da kommt der lebendige Gott und sagt euch, ich werde dir alles zurückzahlen. Da können wir unbekümmert investieren. Wir sind in dieser Welt ja so schlau, da fangen wir alle ja auch an, wo wir einen dicken Schnapper machen können, sind wir dabei. Ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen aus der ehemaligen DDR, der erzählte mir dann noch voller Stolz, wie er und seine Familie so gedealt haben bei der Währungsumstellung 1990, als es da zur Währungsunion gekommen ist. Und da wurde ja das DDR-Vermögen, die DDR-Mark, die eigentlich nichts wert war, die wurde dann zu einem gewissen Satz 1:1 umgestellt. Also Kinder bis 14 Jahren kriegten 2.000 Euro 1:1, Erwachsene bis 60, die bekamen dann 4.000 D-Mark 1:1 und Menschen über 60 bekamen 6.000 Ostmark 1:1 in 6.000 D-Mark umgewandelt. So, und da haben natürlich alle Leute geguckt, dass sie möglichst das ausnutzten, weil alles, was drüber war an Sparguthaben, das wird nur 1:2 umgetauscht. Ja, da hat man natürlich geguckt, nicht, wenn da noch Oma und Opa noch war oder irgendein Patenonkel und der hatte nur 2.000 Ostmark, da hat man dem schnell von seinem Geld noch was rübergeschoben, damit man ja viel machte. Und da hat er mir alles erklärt, das war so eine Viertelstunde, wie der taktiert hatte, das war ganz interessant halt, nicht, wie der sich, war ein schlauer Mann, nicht, also das waren die Vorgaben, der hat nichts Ungesetzliches getan, der hat einfach nur den Rahmen ausgenutzt, weil er wusste, Westdeutschland garantiert, wenn er das und das an Sparvermögen kriegt, er das rüber und er hat sich genauso aufgestellt, damit er möglichst guten Schnitt macht. Da habe ich mir nur gedacht, wie der mir das erzählte, würden wir Christen nur so rechnerisch denken. Also der hatte gehört, dass damals die Regierung Kohl gesagt hat, so läuft das, hat er komplett drauf vertraut. Und sagt der lebendige Gott, alles was du investierst, kriegst du 100-fach zurück. Mach dir bloß keine Gedanken halt, nicht? Kümmer du dich gar nicht um all die anderen Dinge. Ich bin doch da als liebender Vater, wir haben es eben gehört halt, nicht? Der kümmert sich um die Lilien am Felde und auch die Vögel unter dem Himmel, der ernährt sie. Und er sagt, viel, viel mehr tue ich es für dich. Mach mal ein bisschen die Handbremse los. Investiere Zeit, Geld, Liebe in mein Reich. Es lohnt sich. Ich weiß nicht, wie es eines Tages in der Ewigkeit sein wird, liebe Brüder und Schwestern. Ich weiß nicht, wie und in welcher Form wir uns wieder erkennen werden. Aber wenn wir da zusammen sind, wird es vielleicht passieren, dass ihr dann auch auf mich zukommt und sagt, ja, du warst ja damals unser Pastor. Du hast vielleicht einen ganz angenehmen Dienst getan, der auch vielleicht bibeltreu war, aber eins, das hast du vergessen, du hast uns nicht genug Druck gemacht. Du wusstest es doch richtig gut, du hättest uns sagen müssen, Mann, investiert rein, das ist das Geschäft eures Lebens, das sind Ewigkeitswerte. Warum hast du nicht viel, viel mehr von der Kanzel runtergeschimpft und hast gesagt, Mensch, sammelt euch Ewigkeitswerte, Schätze, die nicht der Rost frisst. Das will ich heute nochmal tun. Ich will es euch nochmal sagen. Sammelt euch Ewigkeitswerte, investiert unbekümmert in die Sache des Herrn. Das heißt nicht, dass ihr in dieser Welt schon die Rendite abschöpft, aber eines Tages werdet ihr sie bekommen halt, nicht? Macht's wie Nehemia. Der guckt auch nicht auf das, was seine Zukunft ist und die Menschen in Jerusalem, der guckt auf den lebendigen Gott und sagt, jawohl, für den investiere ich mein ganzes Gehalt. Und er ruft auf, unbekümmert das zu tun, seid nicht bekümmert. Und ich möchte dich dazu aufrufen, unbekümmert in die Sache des Herrn und sein Reich zu investieren. Und dann viertes und letztes, was Nehemia tut und wo uns auch zu Mut macht, es unbekümmert zu tun. Er hält unbekümmert den Sabbat. Nehemia 13 lesen wir, zur selben Zeit sah ich in Juda, dass man am Sabbat die Kelter trat und Getreide herbeibrachte und auf Esel lud und auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Last nach Jerusalem brachte am Sabbattag. Und ich verwarnte sie an dem Tag, als sie die Nahrung verkauften. Es wohnten auch Tyrer dort, die brachten Fische und allerlei Ware und verkauften sie am Sabbat den Leuten in Juda und in Jerusalem. Da schalt ich die Vornehmen von Juda und sprach zu ihnen, was ist das für eine böse Sache, die ihr da tut und entheiligt den Sabbattag? Taten das nicht auch eure Väter und unser Gott brachte all das Unheil über uns und über diese Stadt und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel dadurch, dass ihr den Sabbat entheiligt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das damals in Jerusalem gewesen ist, als die ersten Juden dort ankamen, ihre Häuser, die ihren Vorfahren gehört hatten, die Felder nicht bestellt, die Häuser zerstört, die Stadtmauer kaputt, die mussten alles wieder neu anfangen. Da war Arbeit zuhauf. Die mussten bauen, bestellen und das ist ja nicht so wie heute, das waren ja Menschen, die kämpften ums Überleben. Wenn da mal eine Ernte nicht reinkam, dann drohten die zu verhungern. Aber Gott hatte ihnen gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten, 1 Tag musst du ruhen. Jetzt natürlich so in so einer Aufbauphase, wo es gerade losgeht, wo wir uns übers Leben kämpfen, ums nackte Überleben, ja, da muss man mal 5 gerade sein lassen, so nach dem Motto. Da müssen wir eben nicht 6 Tage, sondern 7 Tage arbeiten, durcharbeiten, damit wir noch ein bisschen weiterkommen, damit es schneller nach vorne geht, damit schneller das Haus fertig ist. Und da haben die den Sabbat ignoriert, am Sabbat den Kelter getreten, das Getreide reingebracht, einfach weitergearbeitet ohne Ende. Und da kriegen sie einen richtigen Rüffel von Nehemia. So kann es nicht funktionieren. Und was dahinter steckt, ist nicht, dass man nicht Gott die Ehre geben will. das schiebt man so ein bisschen in den Hintergrund. Das ist dann aufgehoben für die Zeit, wenn man eines Tages in der Pension ist. Ja, dann will ich ja das Sabbat halten. Aber solange ich im Berufsleben stehe, solange ich hier meine Existenz aufbauen muss, da muss ich richtig reinbauen. Sie merken, das ist nicht ein Problem nur vor 2.500 Jahren gewesen. Das ist auch heute so. Da gelten andere Gesetze, nicht? Das sind so die Köder, die der Widersacher auslegt, nicht? Zu sagen, und wenn du jetzt auch am Sonntag noch, nicht? Und dann schnappen wir rein, sind gepackt und dann hat er uns. Und dann haben wir das Gebot gebrochen, was in den 10 Geboten das längste ist und interessanterweise, die werden ja zweimal überliefert, auch zweimal unterschiedlich begründet wird. Gott sagt einmal in 2. Mose 20, wir sollen den Sabbat halten, also den 7. Tag, den Sonntag feiern, weil er auch am 7. Tag geruht hat. Also er begründet ihn von der Schöpfung her. Ich sag mal, wenn Sie ein Fahrrad kaufen wollen, Sie sind ja so ambitionierter Radsportler und sagen sich, Mensch, ich will jetzt ein richtig gutes Fahrrad kaufen und machen sich Gedanken, was kann es denn für eins sein? Da sind Sie gut beraten, wenn Sie ein Fahrrad kaufen, auch wenn es immens teuer ist, von den Fahrrädern, die das Team Sky fährt. Sie wissen, momentan läuft die Tour de France, die geht heute zu ändern auf den Champs-Élysées. Team Sky ist mit Abstand das beste Team. Der Vorjahressieger Chris Froome, der hat auch die letzten 4 Touren gewonnen, kommt aus dem Team Sky und auch der diesjährige Sieger Thomas kommt auch daher. Und wenn Sie ein Fahrrad haben, das die fahren, dann dürfen Sie eins wissen, da haben Sie mit Abstand das beste Fahrrad, was man kriegen kann auf dieser Welt. Da müssen Sie sich keine Sorgen machen, können Sie unbekümmert in die Pedale treten, dann haben Sie das Beste, was es gibt auf dem Markt. Also als Fahrradfahrer, sich an den besten Fahrradfahrern zu orientieren, macht Sinn. Als Geschöpfe Gottes wollen wir uns nicht an Mitgeschöpfen orientieren, sondern am Schöpfer. Und wenn der sagt, ich habe 6 Tage geschafft, um die Welt zu entstehen zu lassen, aber dann habe ich geruht, dann wollen wir es ganz genauso machen. Ganz genauso. Und er sagt das ja auch noch, dass wir es so tun sollen. Das ist das, was du tun sollst. Und dann kommen immer wieder die Gedanken, ach, und wie soll ich das in den nächsten 6 Tagen dann schaffen? Mit dem Garten, mit dem Haus, mit meinem Studium, mit all diesen Dingen. Und der Widersacher lockt uns wieder. Das ist wieder die Angel, die er raushält. Bitte, haltet unbekümmert den Sabbat. Gott lässt sich nichts schenken. Glaubt es mir, ganz im Gegenteil. Je intensiver und je treuer ihr dort beim Sonntagsruhegebot seid, desto mehr Leistungsfähigkeit werdet ihr haben. Gott begründet es aber nicht nur eben von sich aus, dass er selber geruht hat, nein, er begründet es auch damit, dass wir es brauchen, dass wir von diesen Zwängen und Kümmernissen befreit sind. In 5. Mose 5, wo ein zweites Mal die 10 Gebote überliefert sind und dort eine andere Begründung gegeben ist für das Sabbatgebot, dort heißt es, denn du sollst daran denken, dass du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich davon herausgeführt hast mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Das heißt nichts anderes. Unser Herr und Heiland hat uns einen kummerfreien Tag verordnet. 6 Tage sollen wir racken und tun und machen. Können wir machen oder können wir uns anstrengen? Wir sollen auch fleißig sein, gar keine Frage. Aber ein Tag, da lassen wir alles fallen. Und nicht nur arbeitstechnisch, auch allen Kummer und alle Sorge. Der Sabbat ist dafür geschaffen, der Sonntag, damit wir darüber nachdenken, es gibt einen anderen Herrn. Es gibt andere Gesetzmäßigkeiten als das, was mir die Welt einflüstert. Der Sonntag und der Sabbat ist dafür da, dass Gott uns den Blick neu ausrichtet auf ihn hin. Weil wenn wir die Woche über nur arbeiten und studieren und machen und tun, uns beschäftigen mit der Familie, mit all den Dingen, dann sind wir in all den Spielen drin, die der Widersacher mit uns tut. Und es ist so wichtig, einmal in der Woche komplett die Stecker zu ziehen, sich neu ausrichten zu lassen und zu sehen, dass wir befreit sind von diesem Frondienst dieser Welt, von dieser Schuhkarton-Existenz, wie ich es immer wieder nenne, die so ein ganz kleines Leben nur möglich macht mit all ihren Kümmernissen. Ihr könnt unbekümmert Sabbat halten. Glaubt es mir. Vertraut darauf. Ein guter Freund von mir, brillanter, intellektueller, schlauer Mann, der hat, als er bei seiner Arbeitsstelle war, studiert hatte, nebenbei noch promoviert. Und weil er die ganze Woche gearbeitet hat, hat er dann angefangen, am Sonntag auch noch an seiner Promotion zu arbeiten. Ich habe die Geschichte schon einmal erzählt. Und dann irgendwann gibt er seine Doktorarbeit seinem Doktorvater ab und dann streicht er ihm alle die Sachen raus, die seltsamerweise er am Sabbat gemacht hatte, am Sonntag. Und danach wusste er, meine Aufgabe ist, Sonntagsruhe zu halten. Seitdem gilt für ihn tatsächlich das, was in der Bibel steht, 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen, Stecker ziehen. Glaubt es mir, das könnt ihr unbekümmert tun. Ich kenne all diese Gedanken, die der Widersacher einem einflüstert. Und hier musst du noch, das musst du noch vorbereiten. Wenn du das jetzt nicht am Sonntag machst, du kriegst es die Woche nicht hin. Es stimmt nicht. Unbekümmert. Unbekümmert einfach auch Sabbat halten, genauso wie es Nehemia getan hat. Nehemia, unbekümmert für den Herrn, vier Punkte wollten wir lernen. Erstens, unbekümmert für die Sache des Herrn einsetzen. Zweitens, unbekümmert die Sache des Herrn verteidigen. Drittens, unbekümmert in die Sache des Herrn investieren. Und viertens, unbekümmert den Sabbat des Herrn halten. Das, was ihr jetzt gehört habt, für euren Glauben und euer Leben, ob es für den Sabbat ist, für die Investition, für die Verteidigung, das Einsetzen halt, das, was ihr verstanden habt, tut es. Und tut es unbekümmert. Weil ihr wisst, ihr tut es nicht deshalb, weil Pastor Latzel es gesagt hat, sondern weil der lebendige Gott es euch gesagt hat. Und so möchte ich euch das noch einmal zurufen. Dieses Wort, das dir gegeben und geschenkt ist für diesen Gottesdienst und die nächste Zeit, seid nicht bekümmert. Amen.